Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute mit Almut am Mikrofon und Fabiano an der Technik. Zu Gast bei mir sind Walter und Siggi von den Freidenkern und Freidenkerinnen Ulm und Neu-Ulm. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wollt ihr euch für die Zuhörer mal kurz vorstellen, was macht ihr außerhalb der Freidenker? Womit beschäftigt ihr euch in eurem Leben?
Ja, also mein Name ist schon genannt worden. Ich heiße Walter Schmid. Ich war bis vor einem Jahr etwa Lehrer an einer Hauptschule, bin jetzt also in Pension und beschäftige mich in meiner Freizeit mit Philosophie und mit Malen und Zeichnen.
Mein Name ist Siggi und ich bin zwischenzeitlich Rentner, war früher Schriftsetzermeister, ein ausgestorbener Beruf und war Kalkulator und Auftragssachbearbeiter später bei der Firma Höhn in Ulm. Die machen Displays und Verpackungen, hobbymäßig Literatur, Sport.
Okay, nun seid ihr heute zu Gast als Vertreter des Vereins Freidenker Ulm e.V. Warum Freidenker? Denkt nicht jeder Mensch frei?
Davon könnte man eigentlich mal ausgehen. Mir kann ja das, was ich denken will, niemand verbieten. Da gibt es auch dieses schöne Lied, die Gedanken sind frei. Das ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, als man noch nicht öffentlich seine Meinung sagen konnte. Für uns heißt allerdings ein freies Denken, dass dieses Denken frei ist von kirchlichen Dogmen und von religiösem Glauben.
Kann man einen Zeitraum benennen in der Geschichte, wann Menschen angefangen haben, frei zu denken oder wann sie angefangen haben, an Religion zu zweifeln?
Also freies Denken gab es schon bei den frühen griechischen Philosophen. Der Begriff Freidenker kam dann so im 17. Jahrhundert im sächsischen Sprachraum auf und taucht dann als fester Begriff kurz vor der Französischen Revolution, also 1789, auf. Die ersten Freidenkerverbände haben sich im jetzigen Deutschland so um 1840, 1850, also im Zeitraum der Revolution in Deutschland, gebildet. Und das sozialistische Freidenkertum, also das war dann ein bürgerliches Freidenkertum, und das sozialistische Freidenkertum, zu dem wir uns bekennen, entstand zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und dann gibt es einen Landesverband der Freidenker, oder wie ist das deutschlandweit organisiert?
Ja, die Geschichte, also der Deutsche Freidenkerverband hat ursprünglich als erster Verband die Feuerbestattung eingeführt. Deutsche Freidenkerverband war dann in der Weimarer Republik ein riesiger Verband an der Arbeiterbewegung mit über 1 Million Mitglieder, wurde dann von den Faschisten zerschlagen, der Max Siebers wurde geköpft. Und die Freidenker haben sich dann nur schwer erholt davon und haben erst in den 50er Jahren gab es dann wieder einen deutschen Freidenkerverband. Und das Vermögen wurde konfisziert, ist bis heute noch nicht freigegeben. Das lagert irgendwo in der Schweiz, das ist von den Amerikanern konfisziert worden. Und dann wurde der Deutsche Freidenkerverband entstanden wieder in den 50er Jahren mit Landesverbänden und Ortsgruppen. War aber immer ein kleiner Verband und ist nie über eine Größe, glaube ich, von 8000 Mitgliedern hinausgekommen. Wir haben uns dann in den 80er Jahren als Ortsverband in Ulm gegründet und sind zwischenzeitlich selbstständiger Verein, unabhängig und pflegen freundschaftliche Beziehungen zum Deutschen Freidenkerverband, zum Humanistischen Verband Deutschlands, zum Internationalen Bund der Konfessionslosen, zum IPCA und zum BFG, das Bund für Geistesfreiheit, die sind hauptsächlich in Bayern aktiv und pflegen mit denen freundschaftliche Beziehungen und sind jetzt gut 110 Mitglieder.
Okay, dann hätte ich noch alle Verbände, die ich jetzt gefunden habe im Zusammenhang mit den Freidenkern, die sind in Europa angesiedelt. Beziehungsweise ist ja auch die Entstehungsgeschichte irgendwie Frankreich, Französische Revolution. Ist es eine europäische Bewegung?
Es ist sicherlich eine internationale Bewegung. Der IPCA, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, ist eben international tätig. Aber ich würde schon sagen, soweit ich das beurteilen kann, dass wohl der Schwerpunkt innerhalb Europas liegt.
Es gibt auch eine Weltunion der Freidenker. Also es gibt dann schon mehr Länder, wo sich da vereinigt haben. Und der Sitz der Weltunion der Freidenker ist in Paris.
Okay, aber das hatten wir eben auch im Vorgespräch, dass es wahrscheinlich am einfachsten ist, in Europa konfessionslos zu sein. Weil, also ich habe immer so Stichworte wie Kirchenaustritt und sowas gefunden, aber nie, wie distanziere ich mich vom islamischen Denken oder so.
Das ist sicherlich möglich, aber ich vermute mal, dass man da mit durchaus Repressionen ausgesetzt ist.
Okay. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast bei mir sind die Freidenker Ulm. Wie seid ihr persönlich dazu gekommen, euch bei den Freidenkern zu engagieren? Was ist euer Hintergrund? Habt ihr eine christliche Erziehung genossen? Wie ist die Entstehungsgeschichte bei euch selbst? Sigi.
Ja, ich bin evangelisch erzogen worden, habe Konfirmandenunterricht durchgemacht. Da war mir schon etwas kritische Geschichte. Bewogen hat mich eigentlich dazu, dass ich im Konfirmanden, also bei der Konfirmation, musste ich, damals gab es so weiße Nylonhemden mit Krawatte tragen. Und das hat mich eigentlich schon damals bewogen, das tun wir nie wieder an. Und da habe ich schnell möglichst das Weite gesucht, also wo ich 16 wurde. Nach vielen Lesen von Literatur, von Brecht, Sartre, habe ich dann als damals Lehrling dann beschlossen auszutreten, was gleich mehrere Kollegen damals mit mir dann unternommen haben. Und seitdem war ich dann aus der Kirche ausgetreten und bin dann eigentlich lang in der SPD aktiv gewesen in den 70er Jahren. Es war mir eigentlich zu wenig, weil ich auch in Kultur sehr viel Interesse hatte. Und dann bin ich durch Zufall auf die Münchner Freidenker gestoßen. Und die hatten sowieso die Absicht, in Ulm einen Ableger zu gründen. Und es war dann Anfang 80er Jahre, da gab es dann so eine Kulturreise durch Oberschwaben, Besichtigung von der Barockkurven und so weiter. Und da wurde schöne Aufklärung betrieben und habe mich entschlossen, aktiv zu werden bei den Freidenkern.
Wie war das bei dir, Walter?
Ja, ich habe auch, wie der Sigi, eine christliche Erziehung genossen, in Anführungszeichen, allerdings katholischer Prägung. War Ministrant, habe auch eine Ministrantengruppe selber dann geleitet. Dann war ich als Lehrer einer Schule in Stuttgart-Innenstadt und die Pfarrer haben sich da nicht in die 9. Klasse reingetraut. Da waren die Jungs und Mädels wohl so etwas zu heftig. Ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich den Religionsunterricht da drin. Um Religionsunterricht erteilen zu dürfen, offiziell braucht man eine Genehmigung des Bischofs. Dazu muss man sich dann fortbilden. Ich habe dann an der Domschule in Würzburg einen Fernkurs gemacht mit schriftlicher Hausarbeit und mündlicher Prüfung. Bei der mündlichen Prüfung habe ich dann also gewagt zu sagen, ich habe mir an dieser und jener Stelle im Lehrbrief etwas anderes gedacht. Und dann ist mir der Vorsitzende mehr oder weniger übers Maul gefahren und hat gesagt, ich solle nicht denken, sondern ich solle das wiedergeben, was im Lehrbrief drin steht. Sprich Denkverbot. Und das war dann für mich der Anlass, meine eigene Position zu überprüfen und bin dann zum Entschluss gekommen, aus der Kirche auszutreten. Bin dann irgendwann auf die Alp gezogen, also in der Nähe von Ulm, und habe gedacht, nur allein für mich nicht in der Kirche zu sein, ist zu wenig. Und dann habe ich mich den Ulmer Freidenkern angeschlossen.
Wie ist es, seit wann gibt es die Ulmer Freidenker, also als Verein in Ulm?
Als Verein seit 9, als Ortsgruppe Ulm des Deutschen Freidenkerverbandes seit 1980. Als eigenständiger Verein seit 1993.
Und ihr habt gesagt, dass ihr aus dem Deutschen Freidenkerverband ausgetreten seid. Warum?
Der Deutsche Freidenkerverband eigentlich das Gegenteil vertritt, oder unserer Meinung nach das Gegenteil vertritt. Er ist selber dogmatisch und wir sind eigentlich undogmatisch. Und der Deutsche Freidenkerverband wurde zum damaligen Zeitpunkt von der DKP beherrscht. Und das hat uns eigentlich nicht so gut gefallen, weil unsere gesamten Gelder sind dorthin geflossen und wir hatten keine Möglichkeiten, großartig hier Aktionen aufzuziehen. Und seit dem Zeitpunkt sind wir selbstständig, haben aber freundschaftliche Verbindungen zu allen Organisationen nach wie vor, können aber hier viel mehr Aktionen planen.
Ihr sagt, der Deutsche Freidenkerverein war an der DKB orientiert. Seid ihr irgendwie parteiorientiert?
Also wir sind parteipolitisch neutral. sind aber allerdings eine linke Gruppierung. Die meisten bei uns sind in keiner Partei, aber wenn man mal auf die Parteilage hinguckt, also von Grün, SPD, Linke und DKP gibt es bei uns alles und sehr viele Gewerkschafter. Aber insgesamt sind wir parteipolitisch neutral.
Okay. Wir haben schon gesagt, dass ihr 110 Mitglieder habt ungefähr momentan. Wie sind denn da so die Geschichten dahinter? Ihr habt gesagt, dass ihr zum Beispiel einen Pfarrer habt, der irgendwann eine 180-Grad-Wende vollzogen hat und ausgetreten ist. Gibt es da noch mehr sowas in die Richtung, oder?
Ja gut, es gab sehr Genossen oder Genossen, die im Internat von der Katholischen in Münden oder so ganz strenge katholische Erziehung genossen haben. Und das waren schon Laufbahnen, die bedenklich waren. Das sind radikaler als wir zum Beispiel. Also die sind als Freidenker radikaler in der Kritik gegenüber der Kirche. Dadurch
geworden,
genau.
Okay. Du hast gerade Kritik angesprochen. Was sind denn eure Kritikpunkte?
Ja, der erste Kritikpunkt habe ich ja schon genannt, ne? Das Denkverbot. Das heißt, man hat das im Zweifelsfall zu vertreten, was der Papst als Dogma von sich gibt. Und das hat mit meiner Menschenwürde, mit meinem Recht, eigenständig denken zu können und das äußern zu dürfen, was ich denke, überhaupt nichts zu tun.
Gibt es weitere Forderungen eurerseits, oder?
Ja, andere Forderungen wäre zum Beispiel, dass sich die Kirchen nicht in die Politik einmischen.
Genau, also die Trennung von Staat
und Kirche. Trennung von Staat und Kirche, ganz klar. Ja. Und kein Religionsunterricht an den Schulen. Wenn die Kirchen ihren Religionsunterricht machen wollen, dann können sie das nachmittags in ihren eigenen Räumlichkeiten machen.
Okay, das ist ein Punkt, auf den ich nachher nochmal zurückkommen würde. Habt ihr irgendwelche Ziele? Ist euer großes Ziel, jetzt alle Welt zu Atheisten zu machen?
Wir wollen niemanden zum Atheismus bekehren. Wir missionieren nicht. Wir würden uns freuen, wenn die Menschen zu uns in unseren Verein kommen, ganz klar. Aber missionieren tun wir nicht. Das Ziel einer religionsfreien Welt, vielleicht eine schöne Vorstellung, aber es ist eine negative Utopie, die kann man so, denke ich, nicht unterschreiben.
Okay. Und kann man sagen, dass man sich in Baden-Württemberg oder Bayern schwerer tut als in anderen Bundesländern? Weil sie ja schon also regiert wurden von CDU und CSU, was ja auch eine christliche Partei ist. Ist es schwieriger als in anderen Bundesländern, sich da durchzusetzen?
Ich denke ja. Berlin zum Beispiel, der HVD, hat ganz andere Möglichkeiten. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts betreibt dort den Ethikunterricht im Auftrag des Senats. Das wäre undenkbar in Bayern oder Baden-Württemberg.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM, heute mit Almut am Mikrofon und den Freidenkern Ulm auf der anderen Seite. Wir haben eben schon über die Kritikpunkte gesprochen, die die Freidenker an der bestehenden Religionsordnung, sage ich mal, haben. Da war zum Beispiel dabei die Trennung von Staat und Kirche. Nun war letztes Jahr der Papst zu Besuch in Deutschland und hat vor dem Bundestag gesprochen. Stellt das ein Problem dar für euch? Oder wo seht ihr darin ein Problem? Seht ihr darin ein Problem?
Ja, das kommt darauf an, als was man den Papst bei seinem Besuch betrachtet. Betrachtet man ihn als Kirchenmann, dann hat er, denke ich, vor dem Bundestag oder im Bundestag nichts verloren. Betrachtet man ihn als Staatschef, als Chef des Vatikanstaates, dann ist zumindest möglich, dass er im Bundestag spricht. Natürlich, er hat gesprochen, ist klar. Aber er war auf einer Missionsreise, ganz klar. Und von daher verstehe ich auch, dass einzelne Bundestagsabgeordnete, also von der SPD und von den Linken, eben gesagt haben, zu dieser Veranstaltung gehen sie nicht.
Wie ist es mit, der war ja in Freiburg, Thüringen und Berlin. Hm. Gibt es in Freiburg noch so viel zu missionieren?
Das ist eine gute Frage. Weil immerhin 30% der Bevölkerung gehören keiner Kirche an. Also gibt es schon noch was zu missionieren.
Okay. Na gut. Dann eine weitere Sache, der Kirchenaustritt. Ist möglich, kann man machen. Ihr habt auf eurer Homepage stehen, dass ihr niemanden dazu auffordert, aber gerne beratend zur Seite steht. Was sind denn zum Beispiel was sind denn zum Beispiel Gründe für einen Kirchenaustritt?
Ein Grund ist zum Beispiel, dass man eben an der Religion oder an der Kirche oder an beidem zweifelt und sagt, ich gebe meinem Zweifel eben Ausdruck dadurch, dass ich aus der Kirche austrete. Ein ganz vordergründiger und natürlich auch akzeptabler Grund ist, dass man dann keine Kirchensteuer mehr zahlen muss. Und das beläuft sich ja doch auf einige hundert Mark im Jahr, die man da einspart.
Du hast eben gesagt, 30%?
35% gehören in Deutschland keiner Kirche an, 35% der Bevölkerung. Wir haben 30,5% Katholiken, 30% Evangelische, etwa 5% der Bevölkerung sind Mohammedaner und der Rest gehört keiner Religionsgemeinschaft an, also 35%.
Mhm. Wenn ich jetzt aus der Kirche austreten wollte, wie funktioniert das?
Das ist ganz einfach. Man geht aufs Standesamt und füllt einen Zettel aus, muss dann wahrscheinlich eine Gebühr bezahlen und dann ist man aus der Kirche draußen.
Stimmt das Gerücht, dass man vorher mit einem Pfarrer reden muss darüber?
Das ist ein Gerücht.
Das ist ein Gerücht.
Ja. Also die Pfarrämter kriegen natürlich dann vom Standesamt Bescheid, dass ein männliches oder weibliches Schäflein der Herde ausgetreten ist. Es kann dann sein, bei mir war es nicht so, es kann dann sein, dass der Pfarrer auftaucht und versucht, noch ein Gespräch zu führen. Aber ich denke, dass das eher auf dem Land ist. In Ulm können wir das nicht vorstellen.
Okay. Zur Kirchensteuer. Wisst ihr, wie viel das ungefähr ist, was die Kirche da jedes Jahr bekommt?
Viel. Landesweit verschieden, glaube ich, in Baden-Württemberg ist es 8% und es ist verschieden zwischen 8% und 9%.
Okay, aber ein Haufen Geld auf jeden Fall.
Ja, ist ein Haufen Geld.
Wird der steuerlich irgendwie, muss die Kirche Steuern darauf zahlen?
Nee. Die ziehen sie nicht mal selber ein, ne? Die Kirchensteuer. Das macht ja der Staat für die Kirche, das ist auch so ein Kritikpunkt von uns. Das heißt, die Kirche bedient sich des Staates, der eigentlich religiös neutral sein sollte.
Okay. Das heißt, die Kirche geht über den Staat, der schon alle Daten hat und weiß, wer wozu gehört,
ja,
und wer was zu zahlen hat, und nutzen das quasi als Organ, um das dann einzuziehen.
Jawohl, genau so ist es.
Wie könnte das aussehen, wenn es nicht mehr über den Staat läuft?
In anderen Staaten funktioniert es so, dass die Kirche dann eben die Steuer selber einzieht. Braucht dann eben eine entsprechende Verwaltung dazu.
Das ist wie ein Vereinsbeitrag.
Okay. In der Plattform heute zu Gast die Freidenker Ulm. In Person sind das Walter und Sigi. Wir haben jetzt schon über Kritik an Religion gesprochen, über aus der Kirche austreten, über ein von der CDU regiertes Bundesland. Jetzt würde mich interessieren, wie ist das in der Schule? Walter, du warst mal Lehrer. Wie ist das in der Schule geregelt? Muss jedes Kind zum Religionsunterricht?
Also nächstes Mal muss jedes Kind in Religionsunterricht gehen. Religion ist ordentliches Lehrfach in der ganzen Bundesrepublik. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Eltern sagen, unser Kind geht nicht in den Religionsunterricht, melden es dann also ab. Dann muss das Kind auch nicht in Religionsunterricht gehen. Die Schule ist dann gefordert, dieses Kind zu beaufsichtigen, während die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler eben den Religionsunterricht über sich ergehen lassen. Ab 14 kann man dem Gesetz nach, also de jure, selbstständig, also ohne Genehmigung der Eltern aus dem Religionsunterricht austreten. Das passiert aber in Wirklichkeit nicht. Ganz klar, die Eltern kommen dann mit Sanktionen, das ist dann der Normalfall. Ältere Kinder, also ab der 8. Klasse, haben die Möglichkeit, wenn eine groß genug Gruppe zusammenkommt, dass sie dann Ethikunterricht haben. Aber nur dann, wenn die Gruppe eben groß genug ist.
Und wenn sie nicht groß genug ist?
Dann muss die Schule beaufsichtigen.
Okay. Na gut. Dann habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, nämlich sowas wie Ostern und Weihnachten sind ja christliche Feste. Was passiert bei euch an Weihnachten zum Beispiel?
Nichts, ausschlafen. Wir feiern unseren eigenen Geburtstag und nicht den von irgendeiner religiösen, christlichen Gestalt.
Okay, das heißt, es wird kein Weihnachtsbaum aufgestellt?
Nein.
Auf keinen Fall.
Nein.
Und wie wird es von eurem Umfeld aufgenommen? Verstehen die das? tun sie es euch vielleicht sogar nach? Schenken sie euch trotzdem was und erwarten ein Geschenk zurück?
Naja, die Umwelt ist immer so ja, ein kritisches Potenzial natürlich. Vor allem, wenn man in einer Familie lebt, wie ich, die sehr christlich geprägt ist. Da stoße ich natürlich schon auf Unverständnis. Wie kann man bloß aus der Kirche austreten? Irgendwo steckt natürlich dann auch so die dahinter, ich habe dich doch religiös, christlich, katholisch erzogen. Wie kannst du bloß? Aber ich gehe davon aus, dass wenn ich das Christentum meiner Familie in Anführungszeichen ertragen muss, dass sie dann eben auch ertragen können, dass ich nicht in der Kirche bin.
Wie ist es bei dir, Sigi?
Ja, für die Eltern hat man immer noch eine kleine Weihnachtsfeier, musste man also organisieren. Die kam die ganze Familie bei uns zusammen, aber natürlich ohne Weihnachtslieder oder Weihnachtsbaum. Das war dann halt eine ganz normale Feier mit kleinen Geschenken. Das war dann, aber das haben wir eigentlich nur gemacht, damit unsere Erzeuger zufriedengestellt waren. Und die Kleinkinder.
Okay. Dann habe ich solche Stichworte gelesen wie Namensgebung und Jugendfeier. Das sind Feiern, die die Freidenker haben. Was passiert denn zum Beispiel bei der Namensgebung?
Also wir bieten an, wenn das gewünscht ist, Feiern zu gestalten an ja, Wendepunkten des Lebens. Also ein Wendepunkt ist zum Beispiel die Namensgebung. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, der Name ist ja nicht ganz, ist ja nicht nur Schall und Rauch, sondern prägt ja auch das Kind. Der zweite Wendepunkt ist der Übergang von der Kindheit in die Jugend und zum Erwachsenwerden. Also wenn man die religiöse Variante sieht, ist das Konfirmation oder Firmung. Und der nächste Wendepunkt ist Heirat eventuell und der letzte Wendepunkt ist dann, wenn jemand stirbt. Und zu diesen vier Anlässen bieten wir also an, dass wir da eine Feier veranstalten. Jugendfeier haben wir leider schon lange keine mehr gehabt. Es gibt offensichtlich keine Jugendlichen, die Interesse daran haben. Das tut uns sehr leid, wir haben das sehr gerne gemacht. Diese Feier findet dann so statt, dass die Jugendlichen ihre eigene Feier gestalten. Das heißt, es gibt eine Vorbereitung in einem Kreis, da macht man ein kleines bisschen was zu Geschichte der Freidenker, macht ein kleines bisschen was zu materialistischer Weltanschauung. Und dann bereiten die Jugendlichen ihre Feier selber vor. Das heißt, sie sagen, was sie in dieser Feier haben wollen und dann guckt man, ob man das dann hinkriegt. Also bei der letzten Jugendfeier wollten sie dann einen Chor dabei haben, den haben wir dann eben auch organisiert. Dann haben die Jugendlichen jeder eine Rede gehalten zu den Erwachsenen, die anwesend waren. Da gab es außerdem noch ein bisschen Musik und anschließend geht man dann eben zum Essen. Aber wichtig ist eben für uns, dass die Jugendlichen gestalten diese Feier selber. Sie kriegen nichts übergestülpt. Das ist für uns der wesentliche Punkt.
Okay. Und dann habe ich noch den Punkt Bestattungen aufgeschrieben. Es ist nicht mehr so, dass man vor dem Friedhof beerdigt wird, wenn man nicht der Kirche angehört, oder?
Nee, das ist ein Irrglaube. Also jeder hat das Recht, bestattet zu werden, auf welche Art und Weise auch immer. Oft ist es so, dass die Bestattung dann von einem Pfarrer oder von einem Diakon bei der katholischen Kirche dann durchgeführt wird. Wir bieten an, dass ein Bestattungssprecher eine Bestattung statt dem Pfarrer oder dem Diakon dann durchführt. Wie diese Bestattungsfeier dann aussieht, letztendlich wird vorab dann von dem Bestattungssprecher mit den Angehörigen besprochen. Oft auch schon, wenn jemand weiß, er hat nur noch kurze Zeit zu leben, dann eben auch mit demjenigen, der im Sterbeprozess ist.
Wie oft wird es in Anspruch genommen? Kann man da eine Zahl nennen?
Als relativ wenig bei uns, erfreulicherweise. Aber ich muss eben sagen, wir sind kein vom Altersdurchschnitt nicht besonders jung im Verein. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das zunimmt, ist relativ groß.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. So eine Viertelstunde Plattform ist noch übrig. Bei mir zu Gast sind Walter und Sigi von den Freidenkern Ulm. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Verein an sich zu sprechen kommen. Das ist ein eingetragener Verein. Was sind denn eure in der Satzung festgelegten Ziele?
Also Ziele und Aufgaben der Freidinger sind Fördern und Verbreiten einer atheistischen und wissenschaftlichen Weltanschauung. Der Verein tritt ein für die Trennung von Kirche und Staat, Kirche und Schule und für gleiche und demokratische Bildungsmöglichkeiten. Der Verein tritt ein für eine Anerkennung und Achtung der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der Verein bekennt sich zu einer demokratischen und sozialistischen Weltanschauung. Der Verein tritt ein für eine Völkergemeinschaft, die aufgebaut ist auf den Prinzipien des Humanismus und der Menschenrechte. Der Verein tritt ein für die Erhaltung der ökologischen Grundlagen allen Lebens. Der Verein ist parteipolitisch unabhängig. Und die Mittel zur Erreichung des Zwecks, das sind Mitgliederzusammenkünfte, öffentliche Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen und Kongresse, Seminare, Durchführung von Studienfahrten, Nutzung aller Medien, Unterstützung demokratischer und sozialistischer Kultur, Verbreitung atheistischer und wissenschaftlicher Schriften, Jugendbildung auf der Grundlage einer atheistischen und wissenschaftlichen Weltanschauung, weltanschauliche Betreuung von Menschen, insbesondere in den Wendepunkten des Lebens, das hat der Walter schon gesagt, Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und anderen Organisationen der Arbeiterbewegung, Organisationen und Institutionen, soweit sie insgesamt oder in Teilen gleiche oder ähnliche Ziele wie die Freidingerinnen und Freidinger verfolgen.
Und ansonsten seid ihr ein, ich sag mal, normal aufgebauter Verein mit Vorstand und Schriftführer und Kassenwart und solchen Dingen. Was passiert mit euren Vereinsbeiträgen?
Ja, also das meiste der Vereinsbeiträge, die ja nicht besonders hoch sind, muss man sagen, also 3 Euro im Monat ist Minimum und das zahlen auch die meisten, ist auch okay so. Das meiste dieser Beiträge geht eben raus, um Referenten zu Vorträgen zu gewinnen. Das heißt, wir müssen ein Honorar zahlen, wenn jemand kommt. Wir haben Reisekosten zu begleichen und oft dann auch eine Übernachtung.
Ihr habt mehrere Veranstaltungen im Monat von den Freidenkern aus?
Also wir haben normalerweise, wenn man mal vom August absieht, jeden Monat einen sogenannten Freidenkerabend. Das ist normalerweise der Dienstag, immer so zwischen dem 20. und 25. des Monats. Zweimal im Semester zusammen mit der Volkshochschule, dann auch in den Räumlichkeiten der Volkshochschule. Und die anderen Veranstaltungen führen wir normalerweise im Haus der Gewerkschaften durch.
Okay, Vorträge, wie oft habt ihr Vorträge?
Also normalerweise eben einmal im Monat.
Und sind es dann hauptsächlich eingeladene Referenten oder referiert ihr auch manchmal selbst?
Das ist gemischt. Also es gibt eben Themen, die wir selber abdecken können.
Zum Beispiel
Philosophie. Letzten Monat habe ich in der Volkshochschule einen Vortrag über Nietzsches Kirchenkritik gehalten. Dann haben wir jemanden, der sich mit Ökonomie sehr gut auskennt, der dann eben einmal im Jahr normalerweise ein Referat zur Ökonomie macht. Das ist der Walter Eckert. Letztes Thema im Januar war, funktioniert der Kapitalismus nur noch auf Pump? Das sind also so die Dinge, die wir selber abdecken können. Ansonsten, wenn wir spezielle Themen haben, brauchen wir eben Referenten von außerhalb.
Okay, und wie stoßt ihr auf die meistens? Wo nehmt ihr sie her?
Ja, entweder weiß irgendjemand aus dem Vorstand oder von den Mitgliedern einen geeigneten Referenten, ansonsten googelt man halt und guckt, ob man da jemanden kriegt. Oder man nimmt Buchautoren, da kriegt man sie dann normalerweise über den Verlag.
Okay, dann habe ich noch gefunden, dass ihr letztes Jahr eine Bildungsreise nach Dresden veranstaltet habt.
Das ist korrekt. Die Friedenreise sind schon legendär seit 30 Jahren jetzt. Und letztes Jahr war. Nee, Dresden ist dieses Jahr.
Ach, Dresden ist die.
Weimar war es letztes Jahr. Dresden ist dieses Jahr geplant im Oktober. Das war Weimar und das geht über 3 Tage. Und da wird dann kulturelle Einrichtungen besichtigt und geht immer ganz nett lustig zu. Also der Andrang ist eigentlich groß immer bei den Reisetagen. Man hat auch schon Italien besucht. Früher war das der Münden, Friede Köllmeier, wo das organisiert hat. Ist kürzlich verstorben und war krank. Jetzt seit paar Jahren macht es der Heinz Kopp, organisiert die Reisen, der ist Mitglied bei uns. So ein altlinker Ulmer. Und das machen wir jährlich, eine Freidinger-Reise.
Und da wird dann immer eine Busreise unternommen?
Eine Zugreise, okay. Wir haben da schon Wochenreisen gemacht. Es gab mal Paris, glaube ich, in den 90er Jahren. Vorletztes Jahr war Prag in der Reihe. Dann waren wir schon in Albanien noch zu, ja, nicht Enver Hoxha's Zeit, nicht mehr.
Weiß nicht.
Kurz vor dem Zusammenbruch, das war natürlich eine abenteuerliche Reise. Totaler Kulturschock für uns Süddeutsche. Es gab kein Auto im ganzen Land. Sind alle noch mit ihren Holzkarren rumgefahren. Der Geheimdienst war immer hinter uns, hinter unserem Bus her. Es war eine köstliche Reise, aber hochinteressant.
Und was wird denn zum Beispiel in Dresden, was steht da dieses Jahr auf dem Programm oder das letztes Jahr in Weimar? Was sind da Programmpunkte?
Es war Schiller Haus, Goethe Haus, dann war natürlich das KZ Buchenwald, dann war das Panoramamuseum Bad Frankenhausen, da war Bauernkriegsmuseum vom Werner Tübke, das ist das größte Panoramamuseum der Erde. Das wurde noch gerade rechtzeitig zu Ende der DDR fertiggestellt. Ein riesiges Monument, also eine Darstellung des Bauernkriegs vom Tübke. Das war beeindruckend. Und dann eigentlich das KZ Buchenwald und Schiller Goethehaus, da waren 3 Tage ruckzuck vorbei.
Okay, was ihr weiter in Planung habt, wie eure Zukunft aussieht, was ihr euch für die Zukunft wünschen würdet und wie man euch kontaktieren kann, darüber sprechen wir nach dem nächsten Titel. Ihr hört die letzten Minuten der Plattform. Heute zu Gast waren die Freidenker Ulm. Ihr habt einige Dinge in Planung, ihr habt einige Veranstaltungen. Was steht denn da demnächst an?
Die nächste Veranstaltung bei freiem Eintritt wird der Sohn vom Franz Josef Degenhardt sein, der Kai Degenhardt, kommt am 29. März ins Café Dart nach Neu-Ulm, 20 Uhr. Eintritt ist frei. Wird sicher eine gute Veranstaltung. Der war, glaube ich, vor 5 Jahren zuletzt mal in Ulm.
Und der macht Lieder?
Der macht Lieder wie sein Vater.
Okay.
Ich weiß nicht, ob der Franz Josef Degenhardt hat. Ist ein Begriff. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern und so. Ist kein Begriff.
Mir nicht, nein, tut mir leid.
Bildungslücke.
Mist. Ich werde das nachholen.
War Liedermacher wie der Vater.
Ja, das sagt mir was.
Ja, okay. Dann wird die nächste Veranstaltung wird dann in der Fahrer wieder sein. Da spricht der Heinz Kopp zu Johannes Gutenberg, der Mann, der die Welt revolutionierte. Also die Erfindung der Buchdruckerkunst, welche Auswirkungen hat es auf die gesamte Geschichte gehabt. Und dann wird am 10. April wird ein Philosophiearbeitskreis gegründet. Und am 15. April, das ist ein Sonntag, da fahren die Ulmer Freidinger wieder nach Heidenheim-Schneidheim. Da ist die Gedenkfeier zum Jahrestag der Ermordung von Georg Elser. Vielleicht ein Begriff der Hitler-Attentäter. Georg Elser, wo knapp den Hitler im Hofbräuhaus verfehlt hat. Und da ist immer eine kleine Gedenkfeier. Und dieses Mal unter dem Motto befreiende Erinnerung an einen listenreichen Schreiner. Der war ja Schreiner vom Beruf der Elser. Und da kann jeder mit uns fahren. Da ist Mitfahrgelegenheit vorhanden. Um 10 Uhr, IKEA-Parkplatz. Und das waren ja die kurzfristigen Termine werden das. Und dann gibt es jeden Monat, wer will, bekommt unsere Einladung immer zugeschickt. Da gibt es einen Ulmer Freidenker, wo immer aktuelle Themen drin sind, die anstehen. Und so unseren Abenden gibt es Freidenkerblätter, die wir unregelmäßig herausbringen.
Okay, jetzt habe ich einige Bildungslücken bei mir entdeckt. Wenn das noch jemand getan hat, wo kann man das denn zum Beispiel nachlesen? Ihr habt eine Internetseite?
Die Ulmer Freidingerinnen und Freidinger haben eine Internetseite, ganz gut gestaltet von unserem Grafiker Jürgen Bader. Seit einem halben Jahr funktioniert es sehr gut. Und es ist www.ulmer-freidinger.de.
Okay, da sind dann die Veranstaltungen nochmal nachzulesen.
Veranstaltungen nachzulesen, auch andere interessante Sachen nachzulesen. Welche Literatur aktuell verbreitet wird. Und mehrere Reisen und Bewerbung von unserem Kalender.
Genau, wie ist es der, auf den Kalender wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Der erscheint jährlich.
Jährlich machen wir jetzt seit, die Ulmer machen das eigentlich, verbundesweit in Kooperation mit dem Alibri Verlag, der sitzt in Aschaffenburg, bringen wir einen Kalender heraus, ganz verschiedene Themen. Früher nannte sich antiklerikaler Kalender, jetzt heißt er Freidenker Kalender. Und die Spanne reicht von antiklerikalen Karikaturen. Dann gab es vor 2 Jahren einen Frauenkalender mit Ulmer Freidenkerinnen, nur Ulmer Freidenkerinnen, die haben das durchgesetzt. Mhm. War ganz sehr guter Renner, war natürlich eine Auflage von über 500 verkauft.
Wie ist der die Männer-Frauen-Verteilung bei euch?
Ein Drittel Frauen, 2 Drittel Männer.
Okay.
Und dieses Jahr haben wir einen Kalender rausgebracht. Der jetzt dann schon wieder im Motz. Der nennt sich 12 Zitate zu Religion und Kirche. Und da waren 12 Zitate von Feuerbach, Nietzsche, Marx, Lenin, Peter Hax, Tucholsky und so weiter. Ich möchte gerne mal eins zitieren. Das ist von Johann Most, das war ein deutscher Anarchist und Herausgeber der Zeitschrift Freiheit. Der lebte von 1846 bis 1906, in den USA ist er gestorben. Und ist ein schöner Spruch: Je frommer der Mensch ist, desto mehr glaubt er. Je mehr er glaubt, desto weniger weiß er. Je weniger er weiß, desto dümmer ist er. Je dümmer er ist, desto leichter wird er regiert.
Und das soll unser Schlusswort sein. Es ist nämlich schon wieder kurz vor knapp. Und wir müssen die Sendung leider an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Walter und Sigi. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank, Fabiano, für die Technik. Ich war Almut. Noch einen schönen Nachmittag.